Musste machen.
Musste machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.
Hallo, wer hätte das gedacht? Der Amateurfußball in Sachsen-Anhalt ist unser Thema. Und der erfolgreichste Nischenpodcast der Welt wollen wir werden. Und wir sind vor über einem Jahr gestartet und das hier ist unsere 100. Folge. Eigentlich wollte Danny Luftballons haben, in Form einer 100 hier im Studio. Ich habe entschieden, wir machen irgendwas mit digital. Ich probiere mal, wenn ich jetzt hier mache, buff, dann knallt jetzt ein 100er Feuerwerk los. Danny Piele, der Star dieser Sendung, sitzt mir gegenüber. Ich, Stefan Michmer, hallo Danny, herzlichen Glückwunsch.
Hey Stefan, du sollst das verlassen, wenn wir prominente Gäste haben.
Ja, das machen wir später mit dem prominenten Gast. Jetzt müssen wir erstmal nur ganz kurz die Auswertung machen, dessen, dass wir 100 Folgen geschafft haben.
Ja, Wahnsinn. Ja? Die nächsten 100, relativ kurz gehalten.
Machen wir einfach.
Ist wie mit 100 Spielen im Amateurbereich, kommen die nächsten 100.
Ja, wie viel hast du?
Zu viele.
Na, sag mal, alle.
Jetzt wirklich Hammbereich?
Ja.
450 vielleicht.
Dann bin ich ja mal gespannt, weil der Mann, der heute unser Stargast ist sozusagen, kennt sich mit Fußball aus. Vielleicht hat er sich ja über dich informiert. Dann müsste ich mal fragen, ob er das bestätigen kann. Ich stelle ihn einfach mal vor. Unser heutiger Gast beschäftigt sich mit Fußball öffentlich in den Medien. Und nein, es ist nicht Waldemar Hartmann und auch nicht Sabine Töpper-Wien. Er ist nämlich viel jünger und moderner und in seiner Umgebung tauchen oft sehr coole Leute auf. Zum Beispiel Tommy Schmidt, Hans Sarpay oder Riccardo Simonetti. Mal sehen, ob heute noch ein bisschen mehr Name-Dropping drin ist. Mit englischem Fußball kennt er sich wohl aus und auch mit dem Erzgebirge. Aber fußballerisch, da findet man fast überhaupt nichts, also rein gar nichts zu ihm. Deshalb gleich zu Beginn unserer Jubiläumsfolge die Frage an unseren Gast. Lieber Gregor Rill, kannst du überhaupt kicken?
Ihr habt da schlecht recherchiert. Natürlich kann ich kicken. Ich habe tatsächlich für die SG-Einheit Halle mehrere, weiß nicht, ob es 100 waren, aber ein paar Spiele habe ich wohl gemacht.
In welcher Liga war das dann? Ja, wir hören dich gut.
Das war unter anderem in Sachsen-Anhalt in der Landesliga sogar. So C- und B-Jugend oder so. Ich kann nicht mehr alles auseinanderhalten, aber da haben wir
tatsächlich. Aber das war doch noch vor der Datenerfassung, Gregor. Das war doch noch vor der Datenerfassung. Wir haben wirklich jedes Portal durchgesucht. Ich habe mir viele Informationen eingeholt, die ich bekommen konnte. ESG Halle habe ich auch gehört, sogar mit einem auch bekannten Fußballer in der Region.
Mit Stanley Ratifu. SG-Einheit.
SG, nicht ESG, SG-Einheit Halle.
Aber vielleicht kennt ihr noch, oder kennt ihr bestimmt, Stanley Ratifo, sagt euch vielleicht was.
Ja, den hatte ich gerade angesprochen, Nationalspieler in Mosambik.
Ach so, sorry, dann habe ich das gerade nicht so richtig gehört. Mit dem habe ich zusammengespielt.
Ja, Wahnsinn. Gegen ihn habe ich beispielsweise selber spielen dürfen, spielen müssen. Ja,
wie hast du ausgesehen gegen ihn?
Zu der Zeit, er ist ja einige Jahre jünger als ich, da war er gerade in seiner aufstrebenden Phase, ich schon sehr erfahren und konnten das Spiel für uns entscheiden.
Das bedeutet, du standest richtig und er ist um dich rumgerannt.
Er war auf jeden Fall physisch damals schon wesentlich stärker als ich, das ist Fakt, ja.
Wenn du dich und Stanley vergleichen müsstest, fußballerisch, Gregor?
Ja. Sag mal, ich war am Glas dann auch gut irgendwann später. er war sehr schnell einfach. Ich habe da immer gern zugeguckt, wie schnell er gerannt ist.
Wir müssen mal die Genese erklären, warum wir dich unbedingt auch als Stargast haben wollten für die 100. Folge, weil da haben wir ja wirklich eine lange Anbahnung hingelegt. Danny ist mir irgendwann entgegengekommen und hat gesagt, Stefan, Copper TS. Nun weiß ich, dass das mit Tommy Schmidt gemacht wird, den ich aus einem anderen Umfeld sehr mag und kenne und die meisten jüngeren Menschen unter uns, die werden den im Fernsehen kennen. Du tauchst da hin und wieder auf. Und Danny sagt, der ist doch irgendwie ein Halle, der hat einen Sachsen-Anhalt-Bezug. Und dann haben wir beide uns geschrieben und dann stellte sich raus, dass du mein Radioschaffen vor 2000 Jahren zumindest kennst. Und schon konnten wir das irgendwie organisieren. Du bist du einmal in der Welt unterwegs in Sachen Fußball, stammst aber ursprünglich aus Halle, oder?
Ich komme aus Halle an der Saale, ja, ganz ursprünglich. Bin aber seit, lass mich lügen, über 12 Jahren oder so schon nicht mehr da. Aber ja, ich bin ein richtiger Hallenser.
Das bedeutet, dass das bei dir Unbehagen bereitet, wenn du mit uns hier in Magdeburg sprichst?
Nee, gar nicht, weil ich bin kein Anhänger vom hallischen FC, sondern eher vom VfL Halle 96. Deswegen ist mir Magdeburg eher so ein bisschen egal.
Das ist erstmal grundsätzlich eine Aussage, die wir hier mit vertreten, weil wir ja neutral sind. VfL Halle, auch ein sehr sympathischer Verein. Ja. Du wirst es beobachtet haben, kurz vorm Regionalliga-Aufstieg gescheitert. Eigentlich nur vom FCM2 gestoppt worden, mit einer herausragenden Saison in diesem Jahr. Wie beurteilst du das aus deiner Ferne?
Du meinst jetzt die FCM2 oder mein VfL?
Nein, wir reden ja aber über Amateurbereich, also VfL Halle. Also die andere ist ja fast eine Profimannschaft.
Naja, also ich bin wirklich leider nur noch selten vor Ort. Bei so wichtigen Spielen, wie letztes Jahr zum Beispiel im Halbfinale, Sachsen-Anhalt-Pokal oder nee, war es sogar Finale, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Da war ich dann mal da. Sonst, ich bin eben, wenn ich dann in der Heimat bin, eher dann in Leipzig, sonst schaffe ich das leider nicht mehr dahin. Aber man trifft immer mal wieder irgendwie so Leute von früher und freut sich natürlich dann. Also ich habe zwischendurch auch das immer mal so verfolgt, als sie dann tatsächlich da so in Riechweite vom Aufstieg waren. Und dann hab ich es aber auch gesehen, dass sie das dann irgendwie doch nicht mehr geschafft haben. Aber man schaut schon immer noch mal hin. Aber zeitlich ist es halt schwierig.
Du lebst jetzt in Leipzig, richtig?
Ich lebe in Köln.
In Köln? Du bist jetzt aber gerade in Leipzig.
Ich bin jetzt gerade in Leipzig, genau, weil ich jetzt ein Format beworben habe, was ich jetzt, was du ja auch schon ein bisschen angesprochen hast, Fußball im Erzgebirge. Vielleicht sprechen wir da später nochmal drüber. Das habe ich hier gerade, das ist heute rausgekommen. Wir zeichnen am Dienstag auf, ich hoffe, das kann man sagen. Und das habe ich jetzt gerade beworben in verschiedensten Formaten.
Weshalb ich gefragt habe, ich wollte nämlich korrekt formulieren, wenn du nämlich auf der Kali unterwegs bist oder / auf der Platte, auf der Domplatte und angesprochen wirst von Menschen, die sagen, Mensch, du siehst aber interessant aus, was machst denn du? Was antwortest du denn dann?
Dann sage ich meistens erstmal, weiß ich selber gar nicht so genau und dann kann ich jetzt durchaus seit ja so knapp 2 Jahren sagen, dass ich irgendwie schon einen Fußball-Podcast mache. Sonst, das habe ich davor dann immer gesagt, bin ich TV-Comedy-Autor. Und ja, irgendwo dazwischen bewege ich mich. Also ich mache tatsächlich nicht nur Fußball, ich arbeite auch für andere Fernseh- oder im weitesten Sinne Unterhaltungssendungen und denke mir im Prinzip Inhalte aus, schreibe Moderationen, schreibe Witze, denke mir Spiele aus, arbeite mit Moderatoren zusammen, überlege mir was für die. Und das ist so ganz kurz und knackig zusammengefasst.
Für die jungen Menschen, die das jetzt hier vielleicht sehen und sagen, genau das möchte ich auch machen, weil es sieht urgeil aus. Ich kann mir ein Schnauzbart wachsen lassen, sitze vor einem Mikrofon und werde dann von jungen Männern angesprochen, dass ich über meine Arbeit spreche. Wie bist denn das geworden? Das hört sich so an, als ob gar keine Arbeit dahinter steckte.
Ja, das ist tatsächlich eigentlich eine ganz gute Frage, weil das eben ein sehr seltenes Jobprofil ist, weil wir eben in Deutschland nicht so eine riesen Unterhaltungsbranche haben. Deswegen ist auch oft die erste Frage, oh, ich wusste gar nicht, dass es solche Jobs überhaupt gibt, dass man im Prinzip sich Gags für Moderatoren ausdenkt. Ich dachte, die machen das eigentlich alle immer selber, alleine. Das ist natürlich nicht so. Es gibt immer Leute im Hintergrund, die da auch dran mitarbeiten. Das ist aber eben in Deutschland einfach ein bisschen unterrepräsentiert. Deswegen muss man meistens irgendwie den Quereinstieg probieren. Das habe ich gemacht mit einem Studium in Politik und Germanistik. Bin danach dann nach Hamburg gegangen und habe 2,5 Jahre in einer Werbeagentur gearbeitet als Werbetexter. Da habe ich quasi das klassische unterhaltsam Schreiben gelernt und habe dann von da aus, hatte ein bisschen Glück, weil ich ein paar Kontakte hatte, bin dann aber nach Köln gegangen und habe dann da angefangen, mit Produktionsfirmen zusammenzuarbeiten und mir im Prinzip Inhalte für Fernsehsendungen auszudenken. Und wie das eben so ist, im Medienbusiness lernt man dann immer wieder schnell Leute kennen. Es ist auch sehr kurzlebig, deswegen wechselt man auch immer mal so inhaltlich, was man so macht. Jetzt bin ich irgendwie beim Fußball auch noch gelandet, so halb, was eigentlich immer nur ein Hobby war. Aber ist ja auch schön, wenn man damit dann ein bisschen seinen Arbeitsinhalt verbringen kann.
Ist Fußball-Influencer eine Auszeichnung oder ein Schimpfwort?
Influencer ist halt, hat immer so eine negative Konnotation, ne? Aber ich glaube, es ist vor allem so, weil es eben, ja, es gibt ja unterschiedliche Weisen, Fußball-Content zu produzieren und Fußball-Influencer, damit verbinde ich eher dann immer so ein bisschen die Leute, die im Stadion unangenehme Videos von sich selber machen und zu lange auf Tribünen halten und eigentlich so die Emotionen, die da sein sollte, dann versuchen, mit dem Handy einzufangen. Deswegen ist das, glaube ich, immer so ein bisschen Fußball-Influencer, einfach ein bisschen schwierig, diesen Begriff.
Ich weiß gar nicht, Danny, ob man fragen darf, so ein Gagschreiber, für wen er alles geschrieben hat, weil ich glaube, es gehört zur Ehre, dass man das dann nicht sagt. Stimmt's? Ist das so?
Naja, einen hast du ja schon genannt. Mit Tommy habe ich schon relativ viel zusammengearbeitet und ja, sonst, man kennt
aber jetzt
den
muss,
einen
oder warte mal. Tommy ist doch selber ein Gagschreiber gewesen und Autor. Das heißt, du bist ein Gagschreiber für einen Gagschreiber.
Nee, er hat ja dann ein eigenes Format bekommen im ZDF und da habe ich dann für ihn geschrieben, weil er dann eher den Fokus auf der Moderation hatte, ja.
Ja, stark.
Ja, so bin ich zu Gregor gekommen, nochmal auf meiner Hunderunde gewesen, irgendwann im März. Und da hat es bei mir Klick gemacht. Es war eine Folge, da ging es, glaube ich, um eine Groundhopping-Tour von dir durch England. Da hast du auch so sensationell über Birmingham gesprochen und wie einöde denn doch irgendwie so ein Premier League-Verein ist, der ja gerade eine relativ gute Saison bis sehr gute Saison gespielt hat mit Nottingham, richtig? Mit Birmingham. Nee, Birmingham City.
Birmingham, also, ja.
Birmingham, ich glaube, Nottingham war da auswärts, ich weiß es gar nicht. Und da hast du über Nottingham gesprochen, dass die Städte sich aber irgendwie kaum unterscheiden. Und auf einmal bist du aber darauf gekommen, dass du aus Halle kommst. Und das hat mir irgendwie so richtig Klick gemacht. Und bei mir hat es richtig getoucht, dass du halt trotzdem irgendwie so der Podcaster warst, neben Tommy Schmidt, aber dann irgendwie so diesen Amateurfußball und also diesen Profifußball irgendwie als Amateurfußball gelebt hast. Dass es für dich dazugehört, irgendwie die Walks zum Stadion mitzumachen. Du fährst da mit Zug hin und her, du planst da mit deiner Jungstruppe auch die Biotour durch. Dann warst du irgendwie eine Woche später bei Chemie Leipzig im Stadion, hast das irgendwie komplett gefeiert. Das hat mich irgendwie so komplett abgeholt. Deswegen habe ich zu Stefan gesagt, wow, das brauchen wir tatsächlich hier.
Warte, da schließe ich eine Frage an, weil bis jetzt freut sich Gregor, aber ich frage jetzt mal investigativ nach. Gregor, ist denn das alles genauso passiert oder ist das zum Zwecke der Dramaturgie alles von dir so formuliert worden?
Nö, also das ist tatsächlich schon was, wo ich irgendwie dann Wert drauf lege. Also ich gucke mir unfassbar gerne die ganzen Geschichten im Stadion an. Das ist auch manchmal fast für mich wichtiger, was so abseits des Platzes passiert. Und ich erfreue mich dann eher an diesen Geschichten, die man da so mitbekommt. Und die sind aber tatsächlich wirklich alle immer eins zu eins so passiert. Man muss einfach nur so ein bisschen die Augen und Ohren offen halten. Ich denke mir da nichts aus. Das ist tatsächlich wirklich so, ob das jetzt auf einer Tour in England ist oder ob das bei Chemie ist oder ob ich hier sechste Liga in Leipzig gucke. Das ist schon alles immer so eins zu eins passiert.
Gut, dass ich nachgefragt habe, aber jetzt wissen wir nämlich, dass du ein richtiger Real Guy bist. Jetzt die nächste Frage zum Zwecke der Kontrolle, ob das wirklich stimmt. Wie hält man die Augen offen auf einer Biertour? Trinkst du nur jedes dritte mit?
Es ist natürlich jahrelange Übung, das ist natürlich klar, aber jemand, der aus dem Amateurfußball dann doch kommt, obwohl das jetzt nicht im Internet zu finden ist, der hat da natürlich von dieser Übung einiges in petto. Nein, es ist natürlich auch so, man muss sich ja nicht auf, also wirklich, man muss jetzt nicht auf jeder Tour sich immer komplett wegschallern. Das mache ich auch nicht. Und dann funktioniert das auch schon, dass man irgendwie nicht mit 10 Bier, sondern einfach nur mit 3 Bier vielleicht durch ein Spiel surft und dann kriegt man diese Geschichten wirklich gut mit oder kommt auch ins Gespräch mit vielen Leuten so. Das ist in England immer zum Beispiel ganz angenehm, weil die Leute da alle wirklich immer sehr, sehr, sehr offen sind und nett und da einfach so mit den Leuten zu schnacken und so mal ein bisschen nachzufragen, das so mitzunehmen, das mag ich total.
Ich hoffe jetzt mal, dass ich mich mit meinem Alter, mit der Gnade meiner frühen Geburt gegen euch durchsetzen kann. Wisst ihr, was in Nottingham, wofür Nottingham berühmt ist im englischen Fußball oder berühmt war? Geht um den Club Notts County. Wisst ihr es? Weißt du es? Hast du es mitbekommen damals? Ich glaube, dass da...
Ich weiß nicht genau, worauf du abzielst.
Die älteste Holztribüne hat da existiert bis zum Schluss, die vor einigen Jahren dann noch auf der wirklich auch gestanden und Fußball konsumiert werden durfte. Und ich stand auf der sogar noch, 1991
bei Notts County, oder was?
Ja, bei Notts County. Und das Geile in Nottingham ist ja, dass die beiden Stadien ja direkt an einer Straße sind und dass du ja quasi von dem einen Stadion rüber gucken kannst.
Und daneben ist ja dann sogar noch das Cricketstadion.
Genau.
Also das ist ja, Nottingham ist ja wirklich eine wahnsinnige Sportstadt. Aber du warst 92 in Nottingham, bei Notts County.
Genau. Und da ist ein Opa, immer neben uns hergelaufen. Der ist fast schneller gewesen als der Stürmer außen an der Linie und hat immer gesagt, go on Notts, go on Notts, go on Notts. Und ich habe mir gedacht, der Typ ist mindestens 100. Der hat den Sherwood Forest noch gesehen. Und der ist da mitgegangen. Ja, das war während des Englischstudiums damals. Wie gesagt, ich bin ja schon sehr, sehr alt. Das war sehr gut. Mit meinem Freund Sören Tümmler stand ich auf der Tribüne. Es war großartig. Boah, ja, das klingt bewundernd von dir.
Ja, total. Also englischer Fußball ist eine Riesenfaszination für mich. Deswegen versuche ich auch so oft hinzufahren, wie es geht. Und dann, wenn man solche Geschichten hört, ist natürlich Hammer.
Wie ist denn das aus deiner Sicht? 92
war da bestimmt noch ordentlich was los.
Und da war auf jeden Fall ordentlich was los. Und wie gesagt, da war auch noch Alarm mit hart am Glas bis sonst wohin. Und die Fans sind da. Ich weiß nicht, vom Sound her und von der Art und Weise, wie man sich im Stadion bewegt hat, war es schon ziemlich, naja, wie sagt man, robust. Aber außerhalb des Stadions habe ich zum Beispiel diesen ganzen Hooligan-Kram und sowas nicht miterlebt. Kann daran liegen, dass es damals relativ, ich weiß gar nicht, es war dritte Liga, glaube ich, oder so. Wie siehst denn du das? Wie beobachtest denn du das in England?
In England jetzt?
Mhm.
Naja, also ich war jetzt sowieso meistens nur beim FA Cup in England, beziehungsweise im Ligabetrieb eher so bei Unterklassigen. Auch bei unterklassigen Begegnungen, da habe ich wirklich gar nichts davon mitbekommen. Also FA Cup ist sowieso, gilt dann eher meistens als so ein bisschen familiärer. Da kriegt man auch ein bisschen easier Tickets tatsächlich. Da habe ich aber so diese ganzen Hooligan-Gedöns und so gar nicht. Also das ist auch wirklich ja kaum noch vorhanden.
Also ich wollte
die ganz wilden Jahre sind wirklich vorbei.
Du merkst kaum noch was. Ich war ja auch schon bei ein, zwei Spielen. Ich durfte ja den amtierenden FA Cup-Sieger sehen im Januar war es, glaube ich. War ich ja bei Crystal Palace im Palace Park oder Palace Stadium. Und glücklicherweise haben die ja am Sonntag auch oder am Samstag das Ding festgemacht gegen Man City, was ja, glaube ich, jetzt die erste
Titel in 120 Jahren Vereinsgeschichte, ne?
Genau, und für Pep die erste titellose Saison, glaube ich, bei Man City oder generell. Das habe ich gar nicht so auf dem Schirm, die Headline. Aber da merkst du halt, irgendwie das Phänomen englischer Fußball ist irgendwie nur spannend auf dem Weg zum Stadion, denn die Stunde im Pub, dann kurz vor Anpfiff, kurz nach Anpfiff und dann genießen alle das Spiel. Dann hast du eine Halbzeit nochmal so, dass so ein bisschen Stimmung aufkocht und dann nach dem Spiel geht es dann irgendwie weiter im Pub. Und diese Stimmung im Stadion finde ich in England faszinierend. Und was mir bei Crystal Palace auffiel, um da nochmal den Bogen zu schlagen oder zu spannen, bei Crystal Palace gab es wie so eine Art Ultra-Block, der wirklich 90 Minuten lang durchgesungen hat, kannte ich so vom englischen Fußball 0,0. Wie ist da deine Wahrnehmung, Gregor? Ist dir das schon mal so aufgefallen, dass so wirklich aktiv gesungen wird von der Fanszene in England?
Nee, das ist ja das, wofür Crystal Palace auch jetzt schon seit Jahren bekannt ist. Die haben jetzt auch, glaube ich, letztens irgendwie wieder irgendein Jubiläum gefeiert. Ich habe auch letztens in irgendeiner Blickfang-Ultra-Ausgabe mal einen ganz langen Artikel über die gelesen. Da ging es so um die Anfänge, wie die damals auch zu kämpfen hatten, irgendwie, dass die eine Trommel damit reinnehmen durften. Dann hatten die Riesenprobleme, dass die alle ihre Karten so tauschen mussten, dass die in einem Block stehen konnten und so. War ein Riesenproblem, weil das natürlich in England einfach gar nicht bekannt war, organisierter Support. Mittlerweile hat man aber schon wirklich oft, finde ich, so von denen gehört. Und aber so richtig viele Nachahmer haben sie nicht. Also irgendwie ist das so ziemlich einzigartig, zumindest in London, dass es da diese organisierte Ultra-Gruppe gibt. Ich war aber, als ich da war, tatsächlich saß ich genau auf der gegenüberliegenden Seite und da war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich
hast nichts gehört? Gar nichts gehört okay. Habe von dem. Nee. Also ich saß genau auf der Seite hinter dem Heimtor. Da hast du natürlich auch nie präsent das mitbekommen. Ich bin ja nur bekennender Liverpool-Sympathisant oder Fan und war jetzt auch schon das ein oder andere Mal mit im Stadion und wenn du diesen Club fühlst und diese Geschichte und dann gehst du in dieses Stadion und dann ist You Never Walk Alone und nach You Never Walk Alone hörst du ein Streichholz fallen, das ist dann irgendwie nochmal so was ganz anderes, finde ich irgendwie ganz krass in England.
Bei den letzten Spielen. Aber da, also ich habe auch ein bisschen das Gefühl, da passiert ein bisschen was. Also zum Beispiel in Nottingham, als wir da waren, habe ich auf einer Tribüne an der Seite gestanden. Und das war wirklich, glaube ich, das erste Fußballspiel in England, wo ich 90 Minuten gestanden habe im Heimbereich. Und wo auch jetzt kein organisierter Support mit irgendjemandem, mit einem Vorsänger oder so da war. Aber da wurde wirklich fast 90 Minuten durchgesungen und auch ziemlich laut. Also ich habe so das Gefühl, jetzt zum Beispiel gab es ja auch gerade seit Jahren wieder das erste Spiel, es war natürlich auch wegen einem besonderen Grund, das letzte Spiel im Goodison Park, aber da war jetzt wieder Bier auf der Tribüne erlaubt bei Everton für ein Spiel. Da gibt es aber auch so Bestrebungen, dass das vielleicht irgendwann demnächst mal wieder ausprobiert wird, ob das vielleicht funktioniert. Also ich glaube, diese Kultur da im Stadion, da ist auch gerade so ein bisschen Bewegung drin.
glaube, meine Schätzung ist, so 3 Jahre wird es gut gehen und dann muss man neu nachdenken.
Das wird ja speziell in Liverpool jetzt einen Riesenritt.
Aber was ihr beide gerade auch gesagt habt, ist meine Wahrnehmung auch, ich bin ja der Sympathisant von Arsenal und da ist gerade jetzt insbesondere im letzten halben Jahr sehr oft beobachtet worden, dass in diesem Emirates Stadium so langsam Stimmung aufkommt. Ich glaube, jedes Spiel, was ich gesehen habe, haben dann unterschiedliche Kommentatoren immer wieder gesagt, oh, hier gibt es jetzt eine richtige Choreo, so laut wie in diesem Jahr ist es ja hier noch nie gewesen und so. Weiß nicht, was da so passiert, weil ansonsten war ich der Meinung, dass halt die ganzen Premier League Vereine, da gehst du halt hin mit viel Geld, ganz viel Tourismus auch, gerade bei den großen Top-6 Vereinen oder sowas. Und der wahre englische Fan geht halt in Abliga 3 oder 4, schon allein, weil man sich es kaum leisten kann. Oder ist das eine Urban Legend, Gregor?
Es wäre auf jeden Fall eine große Empfehlung, das so zu machen. Also klar ist das schon auch mal cool, irgendwie, ich war jetzt im Oktober auch bei Tottenham da in diesem neuen Ding, sich das einfach mal so anzugucken. Aber ich muss schon. Bitte?
Free Devil, habe ich gesagt, Tottenham.
Ja, ja. Ich muss aber schon sagen, dass es von mir immer eine Empfehlung wäre, sich tatsächlich wirklich eher diese kleineren Sachen ab zweiter oder dritter Liga anzuschauen. Eben weil man halt easier Karten bekommt und weil das da alles nochmal so ein bisschen typisch englischer ist. Also sei das jetzt von der Pubkultur vorher im Stadion oder generell vom Stadion an sich. Ne? Also absolute Empfehlung zum Beispiel mal, wenn man in London ist, nach Watford zu fahren. Das ist ein bisschen außerhalb. Das ist ein ganz kleines, aber ganz klassisches Stadion. Und da fällt man auch wirklich vom Pub auf die Tribüne.
Ja.
Oder wenn man in London ist, im Ost-London, Leighton Orient, ist der absolute Hammer. Die spielen dritte Liga, glaube ich, können sogar gerade noch um den Aufstieg mitspielen. Die sind jetzt in Wembley, spielen die, glaube ich, gegen Charlton Athletic, auch ein Londoner Club, um den Aufstieg in die Championship. Das ist aber auch eine absolute Empfehlung, sich da eine Karte zu kaufen. Am Gästeblock am besten, bei einer schönen Mannschaft, gegen die spielen. Ich war, glaube ich, gegen Blackpool da. Also dieses Befrotzeln sich anzuschauen, das macht dann nochmal mehr Spaß, als dann wirklich bei diesen riesen kommerziellen Events.
Ja, ich glaube, nirgends kann man so gut schimpfen wie auf Italienisch und auf Englisch. Also das klingt einfach nochmal komplett irgendwie, weiß auch nicht, wahrscheinlich, weil wir die Sprache nicht können oder sowas und wir nicht wirklich verstehen, was da ist. Aber im Vergleich zu den deutschen Pöbeleien finde ich das irgendwie charmanter. Wahrscheinlich, wenn man nur...
Naja, die haben auch alle halt immer so eine Art, so einen Grundhumor irgendwie mit dabei, ne? Das merkt man schon. Also die haben schon auch ziemlich einen Hass in sich, aber trotzdem haben die immer noch mal so eine Art, so ein kleines Schmunzeln steckt da schon irgendwie mit drin. Und wenn eine gute Beleidigung vom Gegenüber kommt, dann können die das auch honorieren. Das ist schon eine ziemliche Qualität, finde ich.
Und zwar nicht mit einer Ordnungsschelle, sondern mit einem Lächeln. Nee.
Gut.
Wollen wir zum Amateurfußball in Deutschland kommen, Danny? Was sagst du?
Bei Watford hat es bei mir tatsächlich noch ein bisschen gekribbelt. Ich mag ja diese einfachen englischen Stürmer. Da musste ich sofort an Troy Deeney denken, der da 2 Monster-Saisons abgerissen hat, als die auch mal eine Zeit lang in der Premier League waren.
Ich hatte kein Plakat von ihm irgendwo zu hängen.
Ja, du wirst den auch nicht kennen, denke ich.
Nee, natürlich nicht.
Also ein typischer Engländer, also wirklich ein typischer englischer Stürmer. Und ich kann das auch so bestätigen. Ich hatte mal in Liverpool keine Tickets bekommen für ein Spiel, bin auf Blauen Dunsten gefahren und dann sind wir irgendwie zu einem Zweit- oder Drittligisten gefahren. Ich kriege den Namen gar nicht mehr zusammen. Und da hast du wirklich ein Stadion gehabt, das würde in Deutschland nicht mal meine Zulassung bekommen. Und dann saßst du da auf der Tribüne und hast halt wirklich Kick-and-Rush-Fußball gesehen. Und das war nochmal ein ganz anderes Feeling als tatsächlich so ein Premier-League-Spiel. Da bin ich komplett bei Gregor. Und charmant ist halt, du hast halt gefühlt 17 Profimannschaften in England. Das heißt, wenn du eine Fußballreise machst, Montag bis Donnerstag verbunden mit FA Cup und vielleicht noch 2, 3 anderen zweit- oder drittklassigen Spielen, kannst du da wirklich ganz, ganz tolle Stadien sehen.
Jetzt mal noch eine kleine Zwischenbemerkung. Wir waren jetzt sehr viel in England. Das hat mit dem Amateurfußball in Sachsen-Anhalt exakt so viel zu tun, als dass ihr euch wahrscheinlich beim Training oder in der Kabine oder nach dem Duschen oder während des Duschens auch mal unterhaltet darüber. Ansonsten haben wir aber Gregor zu dieser 100. Folge eingeladen, weil es halt einfach auch ein Wunsch von uns war, mal mit jemandem zu sprechen, der im selben Metier viel erfolgreicher und bekannter als wir unterwegs ist und dem halt ein bisschen dazu zu benutzen, Feenstaub auf diese 100. Sendung drauf zu träufeln. Da müssen wir natürlich dann auch so ein bisschen, gehen wir jetzt mal schon nach Mitteldeutschland rein. Der Schacht heißt ein Podcast, den du machst für den von uns allen geliebten MDR. Man sollte nicht der Versuchung erliegen, jetzt den Witz zu machen und zu fragen, ob das über Toiletten geht, dieser Podcast. Ansonsten, geil, ein Gag-Autor hat gegrinst, als ich gerade... Oder hat den schon mal einer gemacht?
Naja. Manchmal muss man auch über ganz low-hanging-fruits auch, manchmal muss man
sehr schön, lassen. Gregor, danke.
Entschuldige bitte,
danke,
du arbeitest schön mit Tommy Schmidt zusammen, also da ist so low-hanging irgendwie angesagt.
Also bitte.
Also bitte. So, sag mal, aber es gibt ja Podcasts und Podcasts. Es gibt die, die so regelmäßig gemacht werden und so weiter. Bei dem jetzt gerade in der Werbung, ich habe hier im Netz hier und da auch was gesehen, ist der schon komplett fertig produziert oder kommt der jetzt auch regelmäßig? Sind da alle Folgen schon fertig produziert?
Der ist komplett durchproduziert. Das ist ein Dokumentationspodcast, ein Doku-Podcast mit 4 Folgen. Und wir waren über ein Jahr oder sagen wir mal über die ganze Saison sehr regelmäßig im Erzgebirge und haben uns da mal so ein bisschen angeschaut, wie der Fußball dort Kultur und Gesellschaft zusammenhält, wie er in dieser Region, die doch sehr von Transformationen geprägt ist seit den letzten 35 Jahren und auch davor schon, wie der Fußball da im Prinzip als Identitätsanker dienen kann. Kleiner Aufhänger war so ein bisschen, dass das Erzgebirge gemeinsam mit Chemnitz Kulturhauptstadtregion ist dieses Jahr. Und wir haben eben mal gesagt, Kultur muss ja nicht immer nur Theater und Ausstellung sein, sondern Kultur ist ja, kann ja auch Fußball sein. Deswegen ist das ein, so eine Spurensuche geworden, wo wir so ein bisschen gucken, wo der Verein Erzgebirge Aue herkommt. Wir reden über die DDR-Zeit, wir reden über die Identität als Fan im Osten und schauen uns eben so ein bisschen an, wie die ganze Tradition da im Erzgebirge, vor allem auch im Stadion, weiterlebt.
Ich weiß nicht, ob du es noch im Kopf hast. Die beiden letzten Städte für diese Kulturhauptstadtbewerbung waren damals Chemnitz und Magdeburg. Große Enttäuschung hier in der Stadt gewesen. Deshalb gleich mal die Nachfrage, inwieweit wird denn Fußballkultur damit einbezogen? Was hast du denn da entdecken können in Chemnitz?
Na, so rum sind wir es nicht angegangen. Wir haben halt eben, wir haben das als Aufhänger genommen und haben gesagt, wir schauen jetzt mal halt, was hier im Fußball weiterlebt, kulturell. Und wir haben halt eben gesehen, dass diese ganze Bergbautradition, die im Prinzip mit dem Ende der Wismut Anfang der 90er eigentlich drohte wegzubrechen, die aber ein riesen, eine riesen Identifikationsfläche für die Menschen da war und auch immer noch ist, eben durch den Fußball zum Beispiel, weil der Fußball halt weiterhin da war, die Leute sind immer noch hingegangen und diese ganze Kultur, ob es die gekreuzten Hämmer sind, ob es die Grubenglocke ist, die bei den Auswechslungen durchs Stadion schellt oder ob es auch das Steigerlied ist, was ja einfach essentiell ist für die Bergbaukultur, das auch im Stadion gesungen wird, das ist alles eben immer noch da und lebt im Fußball weiter und ist wahnsinnig wichtig für die Menschen und wird von Generation zu Generation weitergegeben.
Ist das ein elitärer Podcast oder kann der einfache Hardcore-Aue-Fan zum Beispiel Spaß dabei haben?
Da kann jeder Spaß dabei haben. Man muss nicht Aue-Fan sein und man muss, glaube ich, nicht mal unbedingt Fußball-Fan sein. Also das war uns total wichtig, immer zu sagen, wir machen keinen reinen Fußball-Podcast, sondern eben auch einen Kultur-Podcast. Und es ist auch gar nicht schlimm, wenn man nicht aus dem Erzgebirge kommt oder nicht mal aus dem Osten kommt. Wir haben halt auch mal gesagt, das Erzgebirge steht da stellvertretend auch für andere Regionen in Deutschland. Wenn wir jetzt schon mal bei Bergbau sind, kann man auch sicherlich ins Ruhrgebiet immer mal schauen. Das heißt, man kann diesen Podcast hören, auch wenn man vielleicht nicht einen direkten Bezug zu diesem Thema hat.
Ausschließlich zu hören oder kann man den noch gucken?
Nee, den kann man nur hören. Weil ich habe halt eben einfach nur ein Podcast-Gesicht.
Du weißt schon, dass du heute den ganzen... Ja. Ich finde Gregor ganz okay. Also 80er Jahre Fußballer. So ein bisschen. Ohne die langen Haare hinten. Mit kurzen Haaren. Oder? Was sagst du, Danny?
Ja, passt. Passt.
So richtig geil. Gesichter in einem Podcast. Ein bisschen zu bewerten. Eigentlich müsste man das mal machen. Aber da fehlt natürlich auch ein bisschen
Schnaps. Podcast-Gesicht ist so das neue Radiogesicht, oder?
Ja. Ja, es gibt nicht wenige Leute, die sagen, oder die früher gesagt haben, also alte Radiohaudegen haben immer gesagt, dass Podcast nur schlecht gemachtes Radio ist. Das sind die jetzt entweder in Rente sind oder keinen Job mehr haben. oder auch versuchen, einen Podcast zu machen. Aber da Gregor ja gerade mit dem MDR zusammenarbeitet, will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, sonst kriegt er noch Probleme. Was hältst du denn eigentlich vom Amateurfußball jetzt gerade hier so in Mitteldeutschland?
Wollen wir noch kurz das Thema Podcast und Schacht schließen, indem wir noch erfahren, wann der rauskommt?
Heute
ist Veröffentlichung.
Ja, okay. Das ist eine ganz wichtige Sache, Danny. Dienstag, Mai. Tag der Aufzeichnung, genau.
Dienstag, Tag der Aufzeichnung, Tag der Veröffentlichung heißt, diese Folge hier kommt Donnerstag raus, richtig?
Ja, genau.
Das heißt, man kann jetzt auf jeden Fall in der ARD-Audiothek schon alle Folgen des Podcasts hören. Und bei Spotify kommen die jetzt so nach und nach.
Sehr gut,
sehr gut.
Nachdem man Musste machen gehört hat
und geguckt hat vielleicht. Switcht man rüber.
Das Geile ist ja, dass alle sofort klicken können und kontrollieren können, ob du wirklich, also alle, die nur hören, ob du wirklich nur ein Podcast-Gesicht hast. Und dann werden sie sehen, nee, ist einfach ein geiler Hipster.
Cool.
Der Gregor.
Ab so, zum Amateurfußball.
Ab zum Amateurfußball. Wie ist dein Eindruck?
Vom Amateurfußball generell?
Im Moment, ja. Was bedeutet das in deinem Leben noch? Zwischen der ganzen Arbeit und so weiter?
Naja, ich versuche das schon immer mal noch hinzugehen, irgendwo immer noch mal so ein Spielchen mitzunehmen. Ich war jetzt gerade letztens wieder hier in Leipzig bei Tapfer Leipzig, 6. Liga. Das ist jetzt, glaube ich, schon so ein, naja, Grenze Amateurfußball, vielleicht zum Profibereich. Ist nicht ganz weit unten, aber es ist auch noch, glaube ich, ein bisschen Luft nach oben.
Sachsenliga müsste das sein, ja?
Sachsenliga ist das genau, 6. Liga. Ja. Und habe da dann aber wieder festgestellt, wie geil es einfach ist, dass einfach, ja, wie wichtig der Sport ist. Da waren auch irgendwie 200 Leute, die zugeschaut haben und die waren so dabei und völlig into it. Und da waren eben, da war auch jemand, der Eintritt genommen hat. Da waren Leute, die gegrillt haben. Da waren Leute, die Getränke ausgeschenkt haben. Da waren Leute, die Bälle geholt haben. Und das eben immer so zu sehen, ja, hat mich, also weiß ich, aber hat mich dann auch wieder daran erinnert, wie wichtig das eben ist, dass die Leute an der Basis da diesen Sport einfach machen, den Sport mit Leben füllen und vor allem auch mit ehrenamtlichen Leistungen das machen, weil ohne funktioniert es nicht. Ich meine, da kam auch ein Schiri hin mit zwei Linienrichtern, die machen das natürlich nicht ehrenamtlich, aber trotzdem musst du dich da am Sonntag auch erstmal hinstellen, irgendwie für 2 Stunden. Die Zeit musst du ja auch aufbringen. Und das immer so zu sehen, das finde ich immer irgendwie ganz toll, weil wenn wir das nicht haben, dann braucht man, also das ist ja die Basis für ganz oben im Prinzip.
Gutes Plädoyer.
Ja, können wir komplett so unterstützen.
Für unsere Liste der coolen Vereinsnamen ist natürlich Tapfer Leipzig gerade mitten in die Top 3 reingeballert.
Ich hätte jetzt, als du den Namen gedroppt hast, hätte ich jetzt eher so an, keine Ahnung, Bezirksliga oder Kreisliga Leipzig gedacht. Aber Tapfer Leipzig in der Sachsenliga, also Leipzig ist ja generell ein Phänomen. Also neben dem Bundesliga-Club, der da ja in dieser Saison weniger erfolgreich, aber ansonsten sehr erfolgreich agiert, hast du ja unglaubliche 2 große Traditionsclubs mit Lok Leipzig und Chemie Leipzig. Dann hast du vor einigen Jahren noch Inter Leipzig, Gregor, ich weiß nicht, ob du das Projekt noch kanntest, was ein bisschen außerhalb von Leipzig gestartet ist mit Heiner Backhaus als Trainer, der jetzt woanders Karriere macht. Mhm. Gegen die durfte ich selber noch spielen damals. Und dann hast du ja auch noch mehrere kleine Projekte. Es gibt einen Verein in Leipzig, der spielt Stadtliga. Der hat aber in der ersten 11 keinen Spieler unter Oberliga zu spielen, zu stehen. Das heißt, jeder Spieler, der auf dem Startprotokoll steht, hat mindestens schon mal Oberliga gespielt. Das ist ganz witzig, in der Stadt-Oberliga oder Stadtliga Leipzig. Die steigen jetzt, glaube ich, auch auf. Das ist halt tatsächlich irgendwie krass, wenn du das so als Vergleich zu Magdeburg nimmst, was ja bis vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren so auf Augenhöhe war, zumindest in meiner Wahrnehmung, meiner jugendlichen Wahrnehmung. Und jetzt siehst du, wie sich das fußballerisch irgendwie komplett in ein anderes Level entwickelt hat. Mhm. Gerade auch so im semi-professionellen Bereich, also wenn ich jetzt so Richtung Chemie oder Lok Leipzig denke, Lok Leipzig jetzt mit der Möglichkeit gegen Havelse da den Aufstieg zu schaffen in die dritte Liga, Chemie Leipzig den Klassenerhalt gerettet, jetzt am Wochenende, also da ist schon einiges möglich, deswegen für mich die Frage, du sagtest gerade, das ist für dich 6. Liga ein Stück weit zwischen semi-professionellem Fußball und professionellem Fußball. Wo ziehst du da die Grenze bei dir so ligatechnisch? Oder ziehst du ligatechnisch oder vom Leistungsvermögen?
Das ist eine gute Frage. Das habe ich gar nicht so richtig. Also ich guck mir dann, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich mag das zwar auch, mir das spielerisch alles anzuschauen, aber für mich ist dann einfach viel wichtiger, mir diese Geschichten da so abseits des Platzes anzugucken und der Opa, der dann einfach das ganze Spiel nicht sagt und dann aber irgendwann mit einer Beleidigung rauskommt, die du noch nie in deinem Leben vorher gehört hast.
Und einen Schirm, den er bei hat und damit noch so schlägt auf die, genau, auf die Bande. Okay, ja,
die haben cool. Die haben irgendwie gegen einen, also Tapfer Leipzig hat da gegen irgendeinen Verein auch aus dem Erzgebirge gespielt und dann kam dieser Opa wirklich, der hat 70 Minuten nichts gesagt und dann hatte einer von der Gastmannschaft hat halt irgendwas reingerufen zum Schiri und auf einmal der Opa aus einer Inbrunst zu machen, Hals zu, du Schluchtenscheißer.
Ja, na klar, genau.
Genau. Zack. Und sowas gibt mir eben dann viel mehr, als so drüber nachzudenken, ob das jetzt. Also ich ziehe da wirklich keine Grenze. So. Dafür gucke ich das dann auch zu wenig, solche unteren Ligen, ne? Also so weit unten.
Ich finde das. Ja, Entschuldigung, ich finde das halt bemerkenswert, weil genau so, wie du die Wahrnehmung bei diesen Amateurspielen hast, so spiegelst du das ja auch in deinem Podcast mit Tommy Schmidt, auch bei Profispielen wieder. Also, dass du eher so dieses Auge für dieses Ganze drumherum hast, was passiert da, so sehr, sehr beobachtend, als weniger fürs Spiel, dass sich das irgendwie so mehr abholt. Und das ist krass, wenn ich in ein Stadion gehe zu so einem Profispiel, dann bin ich irgendwie so komplett gefixt von dem Spiel, was so ringsrum passiert, egal, gehe ich auf einen Amateurfußballplatz, achte ich da ähnlich drauf, wie Gregor es gerade beschrieben hat. Das ist aber krass, dass du halt generell so diese Wahrnehmung, egal welches Spiel läuft, das für dich eigentlich eher so dieser Faktor ringsrum so entscheidend ist. Finde ich cool.
Das ist ja mega. Übrigens, wer jetzt nicht genau zugehört hat, Danny hat gerade gefixt formuliert. Wollte ich einfach nur nochmal sicherstellen. Das ist aber das, was ich finde, was der Fußball braucht, ganz, ganz dringend, weil so der schräge Blick, die kleinen Geschichten von nebenan und so weiter, gibt's eigentlich viel zu selten. So, weil gerade Fußballberichterstattung, diese ganze Floskelei, auch die Interviews und so weiter, das geht mir so auf den Sack, das ist teilweise alles so vorhersehbar. Und da ist natürlich dann die Wahrnehmung, wie du sie gerade hast, wenn Gregor das so beschreibt, ist natürlich da ein Segen irgendwie, oder? Wobei, wenn dann jemand mal im Interview ausrastet, dann hacken auch bloß alle wieder auf ihm rum. Ich erinnere nur an dieses legendäre Champions League-Sieg-Interview von Toni Kroos irgendwie, wo sich Deutschland dann spaltete. Spaltete sich Deutschland plötzlich in die, was weiß ich, in die Benimmregel-Anhänger und dann in die, die gesagt haben, ja, aber wir wollen doch solche Typen, ja. Naja, Fußball, jeder kann damit sagen, reden, das ist das Schöne.
Das ist dann immer so ein bisschen scheinheilig. Ne? Am Ende wird einerseits wird immer davon gesprochen, wir brauchen wieder ehrliche Typen, richtige Typen im Fußball. Und wenn dann eben mal einer kommt, dann musst du auch ganz doll aufpassen, dass du dich nicht ins Abseits schießt. Aber mein Gott, ist auch alles mal halb so.
Unser Freund Löhmannsröben, Sensation, hat er nicht auch mal so einen krassen Ausraster gehabt?
Cornflakes
und so.
Er hatte wahrscheinlich mehrere. die offiziell man zeigen konnte, das war das mit Cornflakes. Das ist richtig. Alle anderen mussten es machen, waren P18.
Oh Mann, ich habe mal eine andere Frage. Jetzt ist, du hast jetzt so viel, wir haben viel über Fußball geredet. Du hast jetzt auch diesen Podcast gemacht. Du wirkst aber so wie jemand, der super interessiert ist an allen möglichen Dingen. Bist du langsam fußballmüde? Und sagst, ich will mal auch wieder was anderes machen und Gags über Aquarienbetreiber schreiben oder so?
Also ich glaube, es ist immer, wenn man zu viel von einer Sache nur macht, dann ist das nicht gut, eben weil man vielleicht sich dann auch zu doll im Kreis dreht. Deswegen versuche ich schon immer mehrgleisig zu fahren, also nicht nur Fußballsachen zu machen. Aber ja, so jetzt gerade ist eben so der Fokus vor allem durch dieses letzte Dreivierteljahr, wo wir eben viel im Erzgebirge waren. Das Projekt war dann auch einfach omnipräsent. Da war ich da eben einfach ganz tief drin. Jetzt mal gucken, über den Sommer passt ja jetzt auch gut mit der Sommerpause. Mal schauen, was sich jetzt so ergibt. Aber ich versuche schon immer, also ich interessiere mich schon auch viel für andere Sachen. Mein eigentlicher Beruf war ja oder ist ja Autor zu sein fürs Fernsehen. Und das versuche ich auch einfach weiterzumachen.
Das schreit doch auch so ein bisschen nach einem Buch vielleicht mal, oder? Der andere Blick im Stadion so ähnlich.
Mal schauen, was sich da noch so alles ergibt.
Wenn irgendwann ein Buch kommt, können wir sagen, in unserer 100. Folge haben wir einen Influencer influenced.
Ja, lass uns das kurz ausschmücken, Gregor. Wenn es ein Buch wird, wird es dann erwartend so eine komplette Veränderung, wie Chris Kramer jetzt gedroppt hat. Könnte man ja denken, Weltmeister, Fußballprofi, hat Traditionsverein gespielt, war bei mehreren Vereinen aktiv und auf einmal kommt keine Biografie, so wie Philipp Lahm, Schweinsteiger, Rossi Mourinho, Pep Guardiola, sondern es kommt halt einfach mal
ein Roman
raus.
Coming-of-Age-Roman.
Naja, ich sag mal so, die Zahlen lügen nicht und er ist war über Wochen auf Platz 1 der Bestsellerliste. Ist, glaube ich, bei fast 100.000 Exemplaren oder so, die er verkauft hat. Und ehrlich gesagt, kann ich jetzt, also ne, war sicherlich kein schlechter Move, auch mal zu überraschen.
Ja, also, es ist für mich ein typischer Chris Kramer-Move irgendwie so. Also
was meinst du damit? Willst du jetzt das Buch von Chris Kramer kritisieren hier?
Nein, überhaupt nicht. Okay, ich finde den Move überragend, aber es ist alles so out of the box, weißt du? Jeder Fußballprofi, der irgendwie viel gewonnen hat, bringt dann irgendwie eine Biografie raus, die er schlechtestenfalls nicht mal selber gemacht hat, sondern da vielleicht nur so ein, zwei Steps mitbegleitet hat. Und Chris Kramer, und so wie ich es verstanden habe, hat ja das Buch ja auch selbst geschrieben oder zumindest extrem mitgewirkt. Ist das richtig?
Nee, der hat ihn selbst geschrieben. Der ist komplett selber geschrieben.
Also das, sogar noch das, während seiner aktiven Karriere tatsächlich.
Ja. Genau.
Ja. Also der hat nach dem Training sich hingesetzt und jeden Tag geschrieben.
Und das ist ja entgegen jedes Klischees eines Fußballprofis.
Ich glaube fast eher, dass da jemand, mit dem er zusammenarbeitet, also Management oder Berater oder was auch immer, einfach da sehr fingerspitzengefühlmäßig ihn beraten hat, glaube ich. Dass er ihm Mut gemacht hat, mach das mal. Weil hier Kamerad Eistonne und Chris Kramer, die haben ja auch so ein bisschen das Niveau für Kommentatoren oder Gastkommentatoren im Fernsehen verändert. Also jetzt in letzter Zeit, was ich unglaublich als wohltuend empfunden habe, weil eben gerade genau die alten Haudegen, Matthäus und ein bisschen Erwachsener und so, das haben die ja komplett verändert. Das ist ein bisschen menschlicher geworden, das ist ehrlicher, das ist authentischer geworden und so. Und ich kann mir gut vorstellen, dass irgendjemand da die Notizen mitbekommen hat von Chris Kramer und dann eins und eins zusammengezählt hat und gesagt hat, du bist gerade komplett in deinen Bekanntheitswerten ganz oben, nimm doch mal dein Buch, vielleicht kriegst du ja das zusammen. Der wiederum hat das ausgenutzt und ich habe den auch in ganz vielen Interviews gesehen. Für meinen Geschmack hat er ganz schön viel gemacht. Weiß nicht, wie du das siehst, Gregor. Ich habe immer so ein bisschen Angst, wenn die dann so durch den Medienwolf gedreht werden, irgendwie, dann habe ich ganz oft Angst und auch das Gefühl, dass es jetzt ein bisschen viel ist. Aber ich empfinde den als absolut bereichernd für Deutschland.
Also bin ich komplett bei dir.
Also ich kann auch bestätigen, dass er gut beraten ist, aber ich weiß auch von ihm selber, dass er das schon immer vorhatte, ein Buch zu schreiben und er ist tatsächlich einfach so ein Macher. Also wenn er sagt, er will sowas machen, dann macht er das und zieht das durch und hätte das wahrscheinlich sogar ohne gute Beratung einfach gemacht und ist da immer, steht immer völlig dahinter, so worauf der Bock hat. Und finde ich auch, kann ich nur unterschreiben, dass ich das auch sehr bereichernd finde, dass das, ja, was der so macht und wie er sich so dreht.
Dass er Erfolg damit hat.
Ja, ich hätte mir halt im letzten Jahr gewünscht, dass er vielleicht auf den einen oder anderen Job verzichtet hätte und wäre zum 1. FC Magdeburg gekommen. Das wäre nochmal ein richtiger Gamechanger gewesen.
Als Spieler.
Es gab ja mal so ein, zwei Gerüchte hier in Magdeburg, dass der hierher kommt im Sommer als auch im Winter.
Das ist komplett an mir vorbeigegangen, wirklich?
Ja, und dann habe ich aber mitbekommen, dass er jetzt auch, glaube ich, die A oder die A-Plus-Lizenz macht oder B-Plus, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall vom DFB eine Lizenz da viel unterwegs ist und den letzten Podcast hat er, glaube ich, auch aus dem Örtchen herausgemacht, war auch sehr, sehr lustig mit Tommy Schmidt. Hätte ich mir tatsächlich aber gewünscht, dass er in Magdeburg nochmal ein Jahr spielt. Wäre jetzt ein Weltmeister in Magdeburg gehabt. Und Dennis für einen Aufstieg gereicht. Lass uns vielleicht da nochmal einsteigen. Ihr sprecht ja auch oft über die famose zweite Liga. Mir kommt ja in den letzten Wochen da immer der 1. FC Magdeburg zu kurz. Wie beurteilst du die Saison vom 1. FC Magdeburg?
Doch, ihr hört es ihm egal. Hat er doch gesagt, die ist Magdeburg Liga. Ein bisschen egal.
Die Stadt, aber nicht der Verein.
Am Ende, ich hatte irgendwann mal den Vergleich gezogen, dass es in der zweiten Liga so ein bisschen so ist wie bei so einem Telefonat von Verliebten, die sagen, jetzt leg mal auf, nein, du legst auf. Und da in der zweiten Liga war es wirklich so ein bisschen so wie, jetzt steig mal auf, nee, du steigst auf. Da wurden ja einfach so viele Chancen von so vielen Vereinen nicht genutzt, dass ich dann auch irgendwie so bei vielen dachte, so ja gut, seid ihr auch selber schuld. Dass da jetzt irgendwie dann Elversberg die glückliche Chance nutzt und sich in die Relegation spielt. Aber auch was der HSV und der FC da abgezogen haben teilweise. Ich meine, Paderborn war auch noch knapp dran. Magdeburg hätte doch jetzt fast diesen... Haben sie dieses ein Jahr voll gemacht, wo sie zu Hause nicht gewonnen haben? Oder wie war die Nummer?
Na, ein Kalenderjahr könnte knapp gewesen sein, das ist richtig. In der Saison haben sie jetzt aber mehrfach dennoch in der Rückrunde zu Hause gewonnen. Ja, aber es war
in der Rückrunde, kurz vor dem Kalenderjahr. Ja, und ich meine, auswärts haben die ja abgerissen teilweise. Die hatten auch irgendwie drei Spiele hintereinander, wo sie immer 5-3 gewonnen hatten oder so. Ja. Wo ich mir dann aber denke, diese fehlende Konstanz, dann eben auch zu Hause die Punkte zu holen, ja, dann reicht es eben nicht fürs Oberhaus. Aber ansonsten finde ich es natürlich ganz cool, dass irgendwie so in Sachsen-Anhalt doch Zweitliga-Fußball in der oberen Tabellenhälfte gespielt wird.
Warst du mal im Stadion bei Magdeburg?
Ja, das ist aber schon ewig her. Ich glaube, 2008 oder so war ich mal da.
Oh, das war noch die gute alte Zeit. Das war fast in die Oberliga abgestiegen Zeit.
Ja, als das mit den Pfeilen waren und so, oder? Als da irgendwelche Fans die Pfeile hin und her getragen haben, weil sie so lange das
1000 Stunden
haben und so weiter. Aber grandiose Einladung ausgesprochen, Gregor. Wann auch immer du mal Bock hast, solltest du ihm mal geben, weil was da stimmungsmäßig passiert, steht den besten und intensivsten Stadien in nichts nach.
Das kriege ich natürlich immer mit, weil ich ja auch so in diesem ganzen, also ich interessiere mich natürlich total auch für Fankultur und was auf den Rängen so abgeht. Und da ist natürlich Magdeburg bekannt als komplette Bank. Heißt, wenn ich es mal schaffe, dann sage ich euch Bescheid und komme gerne mit. Ich hoffe, ich
muss nicht dir ein Ticket. Die
Hoffa-Kasse einzahlen und krieg auch keiner aufs Maul.
Was? Warum sollst du einen aufs Maul kriegen? So ein Quatsch. Wir sind die Nicht-aufs-Maul-Hau-Fraktion. Ich habe übrigens ein unfassbares Gerücht gestern gehört, was Magdeburg betrifft. Ich war ja bei der Randsportart, bin beim Handball, der Hallensprecher vom SC Magdeburg, würde dich nicht interessieren. Da hat eine Spielerfrau, also jemand aus dem Umfeld, war beim Friseur und da saß einer der wichtigsten Spieler von Magdeburg.
Vom Handball oder vom Fußball?
Vom Fußball.
Ja.
Und hat behauptet, er ist sowieso im Sommer weg. Und wenn das wirklich passieren würde, wäre das ein Erdbeben.
Ein Erdbeben?
Das wäre Wahnsinn. Also weil es ging nämlich darum, bleibt diese Mannschaft überhaupt zusammen? Weil Magdeburg ist ja wirklich traditionell in den letzten Jahren gewesen, dass sie so eine 15-Mann-Fluktuation hatten fast in jedem Jahr. Und so ein paar Leute sind halt immer so geblieben. Und wenn der wirklich jetzt auch noch gehen würde, das wäre verrückt.
Ja, also das Gute ist ja, dass in der
Entschuldigung.
Das Gute ist doch, dass in der Magdeburger Börde ist doch der Boden so gut, dass ein Erdbeben vielleicht nicht so schlimm wäre, oder?
Eieiei.
Das war einer mit Kenntnis.
Da hat einer versucht, noch unter meinen Witz drunter zu kommen.
Dann drückt nur die Daumen, dass,
ja, aber Gregor hat recht.
Dass Martin Kauf bleibt.
Was? Nee, es ging um wen anders. Das war schon wirklich verrückt.
Also, zum einen, lass uns das mal, das Statement von Gregor mit den verliebten Paaren komplett nochmal bestätigen. Ich glaube, die zweite Liga ist namenstechnisch die beste gewesen, die wir je hatten. In der Qualität, glaube ich, in den letzten 10 Jahren im unteren Drittel anzufinden. Siehst du auch in den Punkten, mit wie vielen Punkten man jetzt im Endeffekt aufgestiegen ist. In FCM feiert man den 5. Platz zu Recht, hat aber im Endeffekt, glaube ich, nur 7 Punkte mehr geholt als in der letzten Saison, wo man quasi 14. geworden ist. Also ist schon alles sehr, sehr eng zusammengerückt. Zeigt ja auch Platz 4 bis 9, glaube ich, nur 3 Punkte auseinander. Also da hast du schon ganz recht. Auch Köln und Hamburg wären in einer normalen Saison jetzt dieses Jahr nicht aufgestiegen, wenn es 2 Vereine gegeben hätte, die halbwegs konstant gespielt hätten.
Ja. Wenn man sich mal die Trainerentlassungen noch anschaut, die es dazu noch gab. Jetzt Braunschweig hat sogar nach dem letzten Spieltag den Trainer entlassen. Also das ist schon auch alles ganz schön slapstickmäßig, was da passiert.
Das ist ja das Nachtreten beim Nachtreten.
Und wir können ja hier gegen andere Vereine schießen, die nicht aus unserem Bundesland kommen. Jetzt hast du natürlich eine Relegation, die sich halt auch keiner wünscht. Ja, das muss man ja auch dazu sagen. Also mit Elversberg und dem Drittletzten aus der Bundesliga.
Geh bitte mir's Fahrt.
Heidenheim.
Genau.
Das ist wirklich richtig geil.
Das klingt halt wie Regionalliga Südwest gegen keine Ahnung was, ja. Und
was hat denn bei mir gerade geklickt wegen Köln? Hat da nicht irgendwie der Torhüter so kurz vor Saisonschluss sich da irgendwas geleistet in Köln? Gab es da nicht so einen Riesenskandal?
Können wir jetzt mit Friedhelm Funkel die Sensation, und jetzt überlegt man ja tatsächlich, ob Friedhelm Funkel damit in die Bundesliga-Saison geht.
Das nee, aber ich habe gehört, dass da ein Torhüter...
Nein, du meinst den Stürmer, du meinst Lemperle hat sich letzte Woche Sonntag komplett einmal das Hirn frisiert und war mit 2-3 irgendwie unterwegs vor dem letzten Spiel am Sonntag.
Ja.
Und hat dann
Ach, das war ein Stürmer, es war gar kein Torhüter. Ach so.
Das war ein Stürmer und er war dann auch in den Trainings relativ wortkarg.
Der soll angeblich, also das Gerücht soll gewesen sein, dass der zu irgendeinem Fan, zu einem Kölner Fan, also die sind ja genauso, die lieben ja ihren Verein wie sonst was, besoffen irgendwie angesprochen wurde, ob er sich nicht aufs letzte Spiel vorbereiten soll, hat er wohl zum Fan ins Gesicht gesagt, ich bin nur sowieso weg, ist mir doch egal, ob wir aufsteigen. Und dann hat er natürlich auf die Lampe gekriegt, wenn das wirklich so stimmen sollte. Das ist kein kluger Mann, glaube ich. Oh, du kennst ihn. Das sehe ich an deinem Gesicht, dass sich nicht bewegt, Gregor.
Nee, aber ich wie gesagt, ich bin ja quasi Wahlkölner und habe da schon relativ viel diese Woche drüber lesen können. Und es war alles sehr unterhaltsam. Aber Friedhelm Funkel hat ihn ja mehr oder weniger begnadigt und hat ihn dann ja auch noch eingewechselt im letzten Spiel. Jetzt wechselt er zu Hoffenheim und dann ist, glaube ich, die Geschichte auch over. Weil wenn der FC nicht aufgestiegen wäre, wäre es, glaube ich, nochmal hart geworden. Aber so ist alles gut. Er hätte noch immer Jute Jange, sag mal da.
Aber das jetzt sagte das schon, ein hallenser Junge redet Kölsch, Junge, das ist geil. Globetrotter. Gut, wollen wir Gregor einfach entlassen und sagen, danke, dass das schön war?
Auf jeden Fall.
Das hat Spaß gemacht in unserer 100. Folge mit dir.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Toll, dass wir über wirklich fast alles gesprochen haben, was mich am Fußball interessiert, nämlich England, den Amateurfußball, ein bisschen was, was Arbeit von mir ist und generell war toll.
Hast du eigentlich über Danny recherchiert und was gefunden?
Ich habe ganz viele verschiedene Vereinsnamen, glaube ich, gelesen.
Er gilt als der Söldner.
Der Fußballromantiker Gregor Röll.
Ich hab geschaut, ob ein Verein dabei ist, gegen den ich gespielt habe, aber leider war ich war da nichts dabei. Ich glaube, das nördlichste in Sachsen-Anhalt war bei mir mal Jessen oder so. Aber das.
Das liegt ja ganz, ganz am Rand rechts, ja, stimmt, okay. Bei Wittenberg ist es.
Naja, klar. Ja. Das ist näher an Leipzig ran als alles andere.
Ja, und in den Jugendmannschaften, Gregor, da ist man ja auch eher so lokal unterwegs. Also ich, in der Jugendmannschaft war ich, glaube ich, nur in Magdeburg und Umkreis unterwegs. Da habe ich kein Land sehen dürfen. Ja.
Nee, das klingt wirklich wie eine vorbereitete Pointe, gerade von zwei alten Showhasen. Aber es ist wirklich ein Zufall gewesen, ja, weil, das kannst du nicht wissen, Gregor, Danny ist immer hier sehr schnell unterwegs und sagt, dass, wenn man bei einem neuen Verein ist, das Erste, was man machen muss bei einer guten Aktion, das Wappen küssen. Also dafür ist er sehr, sehr bekannt gewesen und er hat sehr wunde Lippen. Er hat sehr, sehr wunde Lippen.
Nach dem ersten Tor das Wappen küssen.
Wenigstens viel rumgekommen.
Ja.
Ja. Gregor, mach's gut, vielen Dank.
Gregor, ganz lieben Dank. Alles Gute für deinen Podcast, maximale Erfolge und hoffentlich bis bald in Magdeburg im Stadion.
So, mach mal's, vielen Dank euch, macht's gut.
Danke, ciao, ciao.
Bye, bye.
Ciao.
So, Danny, da sitzen wir jetzt.
100. Folge.
Gregor ist weg. Komplett anders, als ich gedacht habe.
Tatsächlich, ja.
Ja, weil du denkst so, Comedy-Autor und Autor und pointierter Schreiber, auch die Art und Weise, er hat ja ein paar wirklich schöne Sachen, die er so beschrieben hat und so, dass er merkt, dass da schon Witz hinter ist, aber im normalen Gespräch sehr ruhig so, ja?
Ja, so auch wie mein Freund Philipp, der hier war von Sky, der auch extrem in der Öffentlichkeit steht, ist, wenn du sie dann irgendwie an einem anderen Background oder Zusammenhang findest, ist es dann irgendwie nochmal was anderes.
Wir sind genauso dämlich in der Öffentlichkeit, wie wir hier auch sind. Dafür stehen wir. Jetzt 100 Folgen lang, oder?
Also dafür stehen wir. War das nicht ein Werbespot von...
Dafür stehen wir.
Wie hieß denn der mit Babynahrung?
Wollen wir nur ganz kurz noch ein bisschen aus, weil ich meine, so 100. Folge müssen wir uns ja auch mal...
Selbst loben.
Ach, selbst loben. Wir können doch aber auch mal zumindest unsere Eindrücke wiedergeben. Hättest du gedacht, dass wir 100 schaffen?
Für mich ist vorhin so durch den Kopf gegangen, wir sind jetzt seit 8. März, Frauentag 2024 aktiv, das heißt ein Jahr und 3 Monate. Das sind roundabout, keine Ahnung, 500 Tage, vielleicht 450 Tage. Und wir haben jetzt die 100. Folge, das heißt, wir haben alle 4,5 Tage, roundabout alle 4 Tage irgendwie aufgezeichnet. Da ist mal großes Kompliment an dich, Stefan.
Und ich glaube, wir haben wirklich an dich auch, Denis. Du bist für mich nach wie vor das Naturtalent, was ja immer keiner glaubt. Wie funktioniert denn das? Wie macht ihr das? Schreibt ihr das alles auf? Du schreibst dir noch alles. Ein Unsinn. Da bin ich wirklich stolz drauf. Das ist bei vielen Moderatorenteams funktioniert das nicht. Ich habe übrigens noch ein paar Glückwünsche. Komm, die spielen wir mal kurz rein.
Die 100. Folge Musste machen Podcast. Wer hätte es gedacht damals, dass ihr tatsächlich so lange durchhaltet? Und ich finde es ja immer cool, wenn auch der Amateursport auf eine große Bühne gehoben wird. Ihr macht das im Champions League-Style. Das ist ein ganz, ganz großes Kino. Macht weiter so und viel Spaß weiterhin.
Beste Grüße gehen raus an die Macher von Musste machen. Ich freue mich wahnsinnig, demnächst dann auch Teil eurer Sendung sein zu dürfen, vor Ort. Bis dahin erstmal natürlich maximalen Respekt und Glückwünsche zu 100 Folgen. Respekt dafür. Also Amateurniveau auf Champions League Niveau berichten, das ist halt die Kunst. Das macht ihr gut, das macht euch einzigartig. Musste halt machen. Ich freue mich auf ein baldiges Treffen bei euch. Beste Grüße aus Freiburg, schickt der Nils.
Ihr habt uns natürlich zum Staffelsieg gratuliert. Vielen Dank dafür. Und wir wollen es nicht verpassen, euch zur 100. Folge zu gratulieren. Also schöne Grüße aus Dölau. Und danke, dass ihr als die zwei alten weißen Männer, die ihr seid, trotzdem Aufmerksamkeit auf die Frauen im Fußball legt und für den Frauenfußball natürlich ein bisschen Werbung macht. Also herzlichen Glückwunsch und schöne Grüße aus dem Waldstadion.
Tschüssi.
Ciao, ciao.
Folge 100, geil. Alles Gute vom Kofäuser-Sportplatz hier, vom FSV Sittendorf, von mir, David Breitenbach. Richtig mega geil, was ihr macht. Richtig geile Folgen. Alles cool. Hannes Wolf, Felix Magath oder meine eigene. Alles richtig geil gewesen. Ich danke euch und macht weiter so. Bis zur Folge 500 und noch mehr.
So, hallo Danny, hier ist der Geschäftsführer von der Randsportart. Stefan hat mich gerade darauf aufmerksam gemacht. 100 Folgen, wie heißt das noch? Kannst du machen, musst du machen? Also, herzlichen Glückwunsch. Interessanter Podcast, macht so weiter. Und vielleicht kommt ja wieder einer von der Randsportart mal vorbei, wenn gerade kein anderer Sportler zur Verfügung steht. Machen wir gerne.
Wir haben berühmte Freunde und Gratulanten. Fühlt sich wohl?
Hervorragend. Ich freue mich auf die nächsten 100. Vielen Dank nochmal an die Avento Intensivpflege.
Die uns komplett durchfinanzieren.
Auch nochmal an der Stelle, ja.
Ja.
Wir schaden keinem Verein. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge am Montag.
Am Montag. Am Montag.
Och, sehr emotional, Stefan.
Ja, ich bin auch so ein bisschen...
Wenn jetzt noch der Ballon einfliegen würde.
Den ich nicht gekauft habe mit der 100. Ich hatte ja schon so einen.
Was mit Tim Lemperle unterwegs?
Nein. Nein, ich war in Farnstedt.
Musste machen.
Musste machen.
Musste machen.
Musste
machen.
Musste
machen. Musste
du machen.
Musst du machen.
Musste machen. Der Amateurfußball-Podcast des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt. Vorgelegt von der Avento Intensivpflege.